Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, trotz allem aufgezeichnet am Sonntag, den 22. März 2026. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, mit einem ausgewiesenen Analysten der Geopolitik zu sprechen, ein bekannter Name, auch aufgrund von sehr unerfreulichen Ereignissen in die Schlagzeilen geraten. Ich heiße herzlich willkommen unseren Schweizer Kollegen Landsmann, früherer Oberst der Schweizer Armee in Brüssel, Jacques Beau. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Ja, danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben und Grüß an alle die Zuschauer.
Vielen Dank. Bevor wir einsteigen, wir sprechen ja über das Thema des Irankriegs, vor allem aber vorneweg noch die Frage, wie ist Ihre Situation? Wie geht es Ihnen jetzt aufgrund der EU-Sanktionen?
Ja, es geht mir an sich gut, mindestens moralisch ist alles gut. Die Situation hat sich ein bisschen verbessert im Sinne, dass jetzt die Ausnahme, die humanitäre Ausnahmeregelung, die Anfang Februar von der Ministerium, der Finanzministerium von Belgien genehmigt war, ist jetzt implementiert nach mehr als einem Monat. Das heißt, dass jetzt ich darf Zugriff zu meinem belgischen Bankkonto haben. Und ich darf in begrenzte Ausmaß und auch zeitlich begrenzt, kann ich etwas kaufen, mindestens so für meine Grundbedürfnisse. Das heißt, ich kann jetzt Essen kaufen, ich kann Lebensmittel kaufen, was ich vorher nicht könnte. Das ist schon eine kleine Verbesserung. In der Schweiz, die UBS hatte Anfang Februar unilateral entschieden, mein Konto zu sperren. Und das hatte natürlich Konsequenzen, weil ich verdiene kein Geld in Belgien. Mein belgisches Konto ist von meinem schweizerischen Konto alimentiert. Also ich brauchte dieses Konto, er war gesperrt, meine Pension wurde im Februar nicht auf mein Konto gekommen. Genau, und das war ein Problem. Jetzt, meine Anwälte haben das Problem gelöst. UBS hat verstanden, dass es ein Fehler war, weil erstens meine Sanktionen wurden nicht von der Schweiz übernommen, das ganze Sanktionspaket. Und dazu hatte auch die Schweiz an die EU protestiert, wegen Mangel an Prozess und die Verletzung meiner Meinungsfreiheit. Und alles das hat natürlich auch UBS überzeugt, dass die Idee, meine Banken zu sperren, war falsch. Übrigens, aber trotzdem, ich habe nicht meine Konten total, die sind noch total frei. Zum Beispiel alle meine Kreditkarten wurden gesperrt. Swisscard hat sogar meinen Vertrag, also Vertrag für American Express gekündigt. Ohne Vorwarnung nichts. Und ich darf im Grunde genommen nur Bezahlung machen innerhalb der Schweiz, zum Beispiel für meine Krankenkasse zum Beispiel. Das darf ich. Und ich darf natürlich Geld überweisen von der Schweiz zu meinem belgischen Konto. In limitierten Aufmaß, wie gesagt. So. Einigermaßen hat man jetzt eine normale Situation, aber wir sind noch nicht so weit.
Aber Sie können Ihre Wohnung in dem Sinn behalten, Sie können den Mietzins jetzt auch entrichten. Das war ja die Frage, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war alles noch offen.
Ja, ja.
Das ist gesichert.
Alles das ist gesichert. Das
ist wie, schon ist, Wie ist die Chance, dass diese Sanktionen gegen Sie aufgehoben werden können? Gibt es da Fortschritte? Sind da Anwälte? Gibt es da Instanzen, die sich darum kümmern? Oder ist das jetzt einfach so gegeben?
Nein, wir haben da einen Antrag zur Annullierung der Sanktionen am 10. März an die EU gerichtet. Das hat ein EU-Gerichtshof gerichtet. Und es war eine hervorragende Arbeit, muss ich sagen, von meinen Anwälten. Die haben gezeigt, dass es überhaupt keine der Anklage an mir war rechtgefertigt. Punkt eins. Und zweitens, dass alle die Sanktionen, alles, was mir, also was, alle die Sanktionen oder alle Aspekte, die Reiseverbot und die Limitierung Bankkonten und so weiter, alles das sind grundsätzlich illegal. Und das ist eine hervorragende Arbeit. Und jetzt natürlich, das ist bei, wie gesagt, bei der EU Gerichtshof und ihr weiß nicht, wie lange das dauert. Das kann unter Umständen Monate dauern, bis sie einen Entscheid treffen. Aber die Chance, so die Chance, dass diese, dass ich weg von der Sanktionsliste bin oder sei, ist natürlich sehr hoch. Die Problematik ist, wann. Das ist nur die Frage.
Letzter Punkt vielleicht in dieser Hinsicht: die Schweiz, die Unterstützung durch die Schweiz. Bekommen Sie offizielle Unterstützung? Sind die Botschafter mit Ihnen im Gespräch, das Außenministerium, womöglich auch unser Außenminister Ignazio Cassis? Gibt es da Unterstützung für Sie aus Bern?
Nein, das ist so. Es gibt grundsätzlich keinen Kontakt. Ich muss sagen, die haben im Dezember ein paar Telefonate gemacht. Und ich habe noch eine Telefonate bekommen im Januar und eine im Februar und das ist alles. Ich weiß nicht einmal, was die Schweiz an EU gesagt hat. Die Demarche vom 9. Januar, ich habe den Text gar nicht bekommen, obwohl wir haben das mit meinen Anwälten verlangt, aber das haben wir nicht bekommen. Gestern oder vorgestern, besser gesagt, war eine Gruppe von Schweizer, die sind hier in Brüssel gekommen, um zu protestieren gegen meine Sanktionen. Die haben eine kleine, ganz friedliche Demo gemacht vor der Schweizer Botschaft. In der Nähe vom der Europäische Parlament übrigens, mit Alpenglocken und so weiter, so etwas ganz sympathisch. Und die haben auch die Vertreter der Botschaft
mit diesem kontaktiert, besucht, ja.
Genau, besucht. Und die haben eine kleine Diskussion gehabt, ich war nicht dabei. Aber was die Leute mir gesagt haben, die waren sehr enttäuscht vor der Reaktion der Botschaft. Die haben gesagt, dass die Botschaft war ziemlich nervös. Das Treffen ist gut gelaufen, aber die Leute waren tatsächlich nervös. Die haben auch Aussagen, die nicht ganz stimmten bezüglich der Kontakt mit mir und die Unterstützung an mir, weil, wie gesagt, mein Fall ist nicht ein Konsularschutzfall, oder? Das ist etwas, hier politisch Konsularschutz gilt für andere Arten von Unterstützungen. In meinem Fall, es geht nicht um eine finanzielle Schutz vom Konsularschutz und so weiter. Es geht vor allem um die politischen Aktion und diese politische Aktion scheint im Moment von der Schweiz extrem niedrig zu sein. Es hat, wie gesagt, eine Demarche gegeben im Januar, aber seitdem habe ich nicht viel gehört, übrigens gar nichts gehört von der Schweiz. Die haben gar nicht mich gar nicht informiert über, was sie getan haben oder was sie im Sinn haben, was sie geplant haben oder so. Das gibt überhaupt keine Information, weder von der Botschaft hier in Brüssel, die übrigens seit dem 12. Dezember hatte mir versprochen, die würden mir zurückläuten, und seit Dezember, die haben mir immer noch nicht zurückgerufen. Aber auch nicht von Bern übrigens, so, ihr weiß gar nicht, was die Schweiz tatsächlich tut.
Also wir lassen das mal so stehen, das spricht ja auch für sich selber, Herr Bo. Selbstverständlich wünschen wir Ihnen natürlich von hier aus alles Gute und hoffen, dass diese also ungeheuerliche Entwicklung dann doch ein baldiges Ende findet. Aber wenden wir uns eigentlich Ihrem wahren Beruf zu, das, was Sie immer gemacht haben, nämlich Konflikte zu analysieren. Und im Moment stehen wir im Banne eines weiteren Krieges. Ich gebe ganz offen zu, auch in der Sendung, ich bin da hin und her gerissen. Ich bin zum einen entsetzt über diesen Krieg und wie das begonnen hat, wie da auch der amerikanische Präsident, der ja eigentlich Kriege beenden wollte, jetzt plötzlich selber in Kriege einsteigt mit gewaltigen Risiken. Man fragt sich, hat er sich das überlegt? Hat man das massiv unterschätzt? Auf der anderen Seite sieht man natürlich das iranische Regime, das seit vielen Jahren jetzt aus Sicht Israels eine Bedrohung natürlich ist und mit Terroraktionen und so weiter in Erscheinung tritt. Sie haben sich damit lange auseinandergesetzt. Deshalb freut es mich, dass wir hier sprechen können und Sie hier vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen können und etwas auch Orientierung für mich. Nun fangen wir vielleicht ganz allgemein an. Was ist vielleicht Ihre entscheidende Beobachtung oder was ist Ihre Diagnose zu diesem Krieg? Was ist das Wichtigste, was Sie bis jetzt dazu zu sagen haben?
Ja, es sind verschiedene Ebenen. Zuerst, es gibt auch die Art und Weise, wie dieses Krieg ausgelöst wurde, oder? Im Januar dieses Jahres, Israel hatte Russland, Wladimir Putin gefragt, eine Mediation zu machen mit Iran, um ein Non-Aggression Pact zu machen. Und da waren dann Verhandlungen von Israel gefragt, um eine Nicht-Aggression-Pakt zwischen Iran und Israel. Später, man hatte in Genf die Verhandlungen, Ende Februar übrigens, diese Verhandlungen zwischen USA und Iran bezüglich die Frage des Einreichung der Uranium.
Anreicherung
von Uranium. Und obwohl es war natürlich ganz differenzierte Position auf beide Seiten, die Iraner hatten die Hoffnung, dass diese Verhandlung zu einem positiven Resultat führte. Und dann Ende Februar hat man diesen Angriff ohne Warnung gehabt. Und das ist, dass man hat zwei Verhandlungen gehabt von die beiden Akteuren des Angriffes mit Iran. Und Mitte dieser Verhandlungen hat man diesen Angriff ausgelöst. Und das juristisch gesehen, vom internationalen Recht gesehen, das heißt Perfidie auf Französisch. Ich weiß nicht auf Deutsch, wie das ist, aber das ist die Perfidie und das ist extrem ein sehr schwerer Fall von Perfidie, weil das heißt, man will in diesem Fall Iran in eine Situation bringen, wo er glaubt, wir sind auf dem Weg zum Frieden. Und das ist genau das Gegenteil, das passiert. So, das hat mir wesentlich schockiert, muss ich sagen, weil das hatten wir bereits gesehen mit den Amerikanern letztes Jahr und in 2024. gesehen. Und es scheint, dass es jetzt eine Praxis der Amerikaner und der Israeli so zu tun, so in einen Verhandlungsprozess plötzlich Angriff auszulösen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist eindeutig, dass die Amerikaner und die Israeli haben die Iraner unterschätzt, also die haben das militärische Potenzial der Iraner unterschätzt und die haben die iranische Opposition überschätzt. Und hat dazu geführt, dass beide Länder haben scheinbar geglaubt, dass diesen Krieg würde sehr kurz sein. Und nach ein paar Anschlägen und ein paar Tagen, dann könnte die Regierung und das Staatssystem, kann man sagen, in Iran würde kollapsen, dass die Bevölkerung würde eine Revolution oder ein Regime Change, wie man sagt, ausüben und das würde zum Kollaps der Iran und das wäre dann fertig. Und die Realität ist natürlich anders gewesen. Die Iraner haben eine besondere Stabilität des Regimes gezeigt. Man hat sogar gesehen, Leute, die im Januar demonstriert haben, wir haben diese Demonstration von Frauen oder für Frauen im Mitte Januar, also Dezember und Januar gehabt in Iran. Aber jetzt, dass Ayatollah Khamenei wurde getötet und jetzt sein Nationalsicherheitsberater Ali Larijani, das hat natürlich die Bevölkerung schockiert. Auch, und jetzt, man hat auch diese ehemalige Demonstranten vom Januar, die sind jetzt, die demonstrieren für Iran. Das heißt, das ganze die ganze Vision oder Verständnis des Systems in Iran, wie üblich bei den Amerikanern, dieses Verständnis ist sehr unbefriedigend und sehr limitiert. Wir haben eine oberflächliche Verständnis dieser Länder. Wir verstehen die Mentalität kaum. Man stützt sich auf einzelne Punkte und das sind Punkte, wo die Iraner oder die Bevölkerung nicht zufrieden ist und man glaubt alles zu wissen. Aber die Realität ist viel komplexer. Die Leute, die dort gelebt haben, und tatsächlich mit den Leuten, nicht nur mit der Opposition, aber mit den Leuten gelebt haben, sehen, dass unser Verständnis ist sehr falsch. Und militärisch gesehen, wir haben die Kapazität der Iran sind wesentlich höher als vorausgesehen. Die Kapazität, verschiedene Raketentypen zu schießen, bleibt immer noch da. Trotz was Trump gesagt hat. Er hat gesagt, er habe 100% der Schießanlage zerstört. Und man merkt jetzt, dass Iran mit der 0%, wo bleibt, kann immer noch das gleiche Krieg führen. wir sehen hier, dass die Einschätzung der Amerikaner ist extrem limitiert. Und das verlangt einige Fragen übrigens, weil das heißt, dass die amerikanische und israelische Nachrichtendienste haben natürlich eine sehr, sehr limitierte Vision über was Iran tatsächlich ist als Macht. Natürlich, die haben gewusst, weil die hatten Informanten innerhalb von dem Staatsapparatus. Deshalb, die haben gewusst, wo Khamenei steht, wo Larijani steht und die anderen militärischen Kommandanten, die in den ersten Tagen der Offensive getötet wurden, weil man wusste, wo diese Leute sind. Weil das ist die Problematik der Nachrichtendienst vor allem israelische Nachrichtendienst. Sie haben Leute, die bezahlen Leute überall, aber das sagt noch nicht alles über die Militärfähigkeiten und die Kapazität des Militärs. So, das ist ein interessanter Hinweis.
Das sind so die, hatten Sie noch einen dritten Punkt oder wäre das sozusagen mal die einstiegshalber Ihre Analyse?
Ja, das ist das erste Aspekt. So diese, wobei das ist nicht Neues. Wir haben dasselbe damals mit den Taliban gehabt. Wir haben dasselbe mit Irak. Dasselbe. Wir unterschätzen immer den Gegner. Und das ist ein Resultat der westlichen Arroganz irgendwie. Wir glauben, und die Amerikaner sind sehr stark und massiv auf ihre Technologie angewiesen. Das heißt, die glauben massiv an die Macht ihrer Technologie Überlegenheit. Aber das funktioniert nicht immer. Übrigens, das hat gegen die Taliban gar nicht funktioniert. Die Technologie hat seine Grenzen. Die Technologie kann in einem strategischen Umfeld wie zum Beispiel Mitteleuropa zum Beispiel, das könnte eine gewisse Effizienz oder Effektivität haben. Aber mit Leuten, die mehr auch vielleicht die zwar nicht technologieschwach sind. So, Iran ist nicht ein Land, der technologieschwach ist. Das ist ein Land, der sehr viele Ingenieure produziert, hat eine enormes intellektuelle Kapazität allgemein. Iran ist auch bekannt für seine intellektuelle Ausstrahlung in der Vergangenheit, oder? Und es sind so viele Leute, die und sehr viel Recherche und so weiter, die sind fähig, trotz aller Sanktionen eine Wirtschaft mehr oder weniger zu unterhalten und zu animieren. Das zeigt, dass diese Leute haben eine echte Kapazität, eine Resilienz, eine echte Resilienz, intellektuelle, nicht nur physisch. Aber dazu kommt der Fakt, dass in solche Länder, die sind angewöhnt, die, wie soll ich sagen, sich rasch an Situationen anpassen, oder? Und das ist genau, was man sieht hier. Und die Iran, ich ist glaube im Moment, egal der Anzahl Zerstörungen, egal der Anzahl Opfer, die Iran wird leiden, ich glaube rein von der Widerstandsfähigkeit, rein von der Resilienz her, rein von der Kapazität, Raketen zu den wichtigen strategische Punkte der Amerikaner und der Israelis in Nahost. Iran hat im Prinzip schon, man kann nicht sagen, gewinnen oder so. Das ist, sie haben noch nicht gewonnen. Aber ich glaube, die hat Respekt für die gewonnen, oder? In der Region. Und das sieht man auch in der Reaktion von der arabischen Länder des Nahostes. Und das finde ich sehr interessant auch.
Was glauben Sie, warum haben Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika gerade jetzt diesen Krieg gestartet?
Das ist sehr schwierig zu erklären und es gibt verschiedene mögliche Erklärungen. Natürlich, es gibt gewisse, wie soll ich sagen, die können etwas gewinnen, vielleicht in Einfluss vielleicht oder solche Sachen, aber die hätten das gewinnen können. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass das Problem ist ein bisschen tiefer. Und vermutlich hier in der Psychologie von den Amerikanern und von den Israelis. Weil Rein von der Geschichte zwischen Israel und Iran, man hat keinen Berührungspunkt, man hat keine, es gibt keinen Grund grundsätzlich, warum diese zwei Länder Feinde sind. Es gibt keine territorialen Ansprüche, es gibt keine Iraner in Israel und die Juden in Iran sind sehr gut behandelt. Übrigens, Iran ist die, zum Beispiel die iranische Armee ist die einzige Armee des Nah- und Mittelost, der Juden in seine Armee akzeptiert. So, das heißt, man hat, es gibt keine objektive Punkte, wo man sagt, ja, das ist wirklich etwas, das diese Feindseligkeit kreiert. Hier hat man etwas, das rein politisch, rein psychologisch auch ist. Israel, bis die Invasion vom Irak, Iran war der im Grunde genommen ein Alliierte von Israel. Das ist nach dem Fall vom Irak, dann Israel hat plötzlich seine Politik geändert vis-à-vis den Iran. Iran wurde vorher von den Israeli, weil das war der größte und fast einzige Schiiten und persisch Land in der Region. Das heißt, und für Israel, seine Feinde war eher Sunni und Araber. Und zum Beispiel Palästina-Problem wurde von den Arabern als eine arabische Angelegenheit sein. Das war nicht eine persische Angelegenheit sozusagen. Deshalb, Israel hat immer Iran als eher ein Alliierte gesehen und hat bis in der 90er Jahren, bis kurz übrigens vor den Invasion vom Irak, hatte Israel an Iran Waffen geliefert, zum Beispiel. So, die Beziehungen zwischen beiden Ländern war ziemlich gut. Das hat plötzlich geändert, als Irak gefallen ist, weil Irak war der beste Feind von Israel bis 2003 und folgenden Jahren. Dann ist Irak wurde von den Amerikanern besetzt und Israel hat dann Iran als sein bester Feind designiert. Und das ist vermutlich die Wurzel. Auf amerikanischer Seite, die Amerikaner haben immer noch nicht die Ereignisse vom 1978 geschluckt. Die Besetzung der Botschaft und die Revolution, die islamische Revolution mit dem Schah, das haben die Amerikaner nie akzeptiert. Und seitdem hat man auch alle diese, regelmäßig hat man diese Aussagen von Leuten wie Lindsey Graham, Richard Blumenthal und so weiter, und auch andere, ne, der PTX-Set und so weiter. Das sind Leute, die tief gegen Iran sind. Ich bin nicht überzeugt, die wissen genau warum, aber die wissen, dass Iran ist ein Feind. Als wenn man
der Iran ja doch eigentlich seit vielen Jahren, ich kann mich erinnern an die Aussagen des damaligen Präsidenten Ahmadinejad, aber auch andere, ich glaube auch sogar Khomeini, der Revolutionsführer, hat ja immer wieder gesagt, diese zionistische Entität Israel, die müsse von der Landkarte verschwinden. Und wenn Sie heute jetzt israelische Kommentatoren hören, dann sagen die, dass der Iran seit vielen, vielen Jahren eine existenzielle Bedrohung für Israel sei. Das werde dokumentiert, das sei die offizielle Politik des Staates. Und immer wieder eben gegen dieses, wie die Iraner sagen oder die Regierenden sagen, ein zionistisches Besatzungsregime. und das müsse weg. Und jetzt aus dieser Sicht ist ja schon verständlich, dass Israel sagt, der Iran ist unser Feind. Was sagen Sie zu diesen Einschätzungen? Ja, ja.
Absolut, aber man muss auch sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel die Aussage von Ahmadinejad, das war, glaube ich, in 2005. Er hat das in einer Konferenz, eine Aussage gemacht. Und diese Aussage war tatsächlich in unseren Medien, man hat gesagt, man muss Israel weg von der Karte bringen. Und in der Tatsache, was er gesagt hat, war, dass er hat gesagt, diese Regierung, man muss die Seite dieser Regierung drehen. So, die Übersetzung war falsch. Übrigens, die erste falsche Übersetzung seiner Aussage kam aus Iran selber. So, die iranische Nachrichtenagentur, die IRNA, wenn ich mich nicht täusche, hatte selber dieses falsche Übersetzung gemacht. Und das hat dann, das ist rund um die Welt gegangen und mit der Idee, dass Iran wollte Israel zerstören. Aber die tatsächliche Aussage war nicht die da. Das wurde sehr rasch korrigiert, aber das hat nicht genützt. Und das wurde anerkannt. So die ehrliche Forscher, die darüber berichtet haben, haben das anerkannt, dass es war eine falsche Übersetzung der Aussage von Ahmadinejad. Seine Aussage bezieht sich natürlich auf Palästina. Und er habe gesagt, dass das ganze Problem war eigentlich die Regierung und nicht Israel als solche. Das muss man ganz klar sehen. Aber davon wurde diese falsche Aussage hat sich verbreitet. Aber ich glaube nicht, dass Iran die Idee hat, Israel zu zerstören. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Aber das ist klar, dass in der Zwischenzeit, weil diese Feindseligkeit zwischen Iran und Israel ist gestiegen. Heute hat man natürlich, und das hat man sogar seit Oktober 2023, man hat gesehen, dass Iran hat tatsächlich die Palästinenser unterstützt. So, die hat vorher unterstützt übrigens. Man sagt, dass Iran hat Gaza finanziell unterstützt, nachdem die Europa hatte die Finanzierung von den Behörden in Gaza gestoppt, in 2012, wenn ich mich nicht täusche, dann hat Iran die Finanzierung von der EU übernommen. Und deshalb, jetzt sagt man, Iran hatte Hamas unterstützt. Das ist nicht genau richtig. Iran hat Gaza unterstützt, auch wenn Gaza unter klare Leitung oder Führung des Hamas war. Trotzdem hat Iran immer klar gesagt, dass es die unterstütze nicht die Hamas als Militärorganisation, sondern die Regierung im Gaza. Man muss nicht vergessen, dass der Hamas hat auch eine Zivilorganisation, die auch dafür sorgt, für die Opfer der Anschläge, für die Straßenbau, für alles Sachen. Das ist auch etwas, was von Hamas geführt ist. Und alles das, auch die, zum Beispiel die Löhne der Beamten und so weiter, hat auch Iran für eine Zeit lange auch finanziert. So, es geht nicht um die Finanzierung des Terrorismus, es ging darum, um die Finanzierung der existenziellen Situation der Palästinenser in Gaza. Das war die Idee, wie die EU vorher übrigens.
Also wenn jetzt nicht hier eine existenzielle Bedrohung, wie Sie sagen, dahinter steckt. Ich meine, es gibt dann viele Kommentatoren, die sehen das anders, aber wir sprechen heute über Ihre Sicht. Wenn nicht diese existenzielle Gefahr vom Iran ausgeht, was steckt dann letztlich hinter diesem Krieg Ihrer Meinung nach?
So, das ist genau, was ich sage. Das ist schwierig, objektiv und sachlich das zu rechtfertigen, zu erklären. Mhm. Es gibt, man hat vor allem in der jetzigen Situation, wo Israel hat mit alles, was in Gaza passiert ist, hat sehr viel politisch verloren sein Ruf wurde tatsächlich verletzt. Und von dem her, Israel braucht ein klares Feind, ein klarer Feind sozusagen. Das ist meine Erklärung. Ein bisschen wie die Amerikaner übrigens. Die wollen, deshalb sage ich immer, das ist das beste Feind von Israel. Weil, wenn Israel Frieden mit Iran machen möchte, wollte, das wurde innerhalb von Tagen passiert. Weil die haben keine Friktionspunkte. Es gibt keinen Friktionspunkt zwischen beide, oder? Es gibt kein objektiv gesehen. Die haben die Iran und Israel betrieben zusammen eine Gasleitung von Iran bis nach Israel, und diese Gasleitung funktioniert. Das wurde vom
Zypern
genau zusammen geleitet oder managed. So, das heißt, im Grunde genommen, so, ich finde keinen objektiven Grund, warum man wollte unbedingt Iran zerstören. Das ist übrigens, wenn man hört, was Trump und in Amerika gesagt wird, einmal man hört von Demokratie, einmal hört man vom Terrorismus, einmal hört man von Erdöl zu besitzen und so weiter. So, auch auf amerikanischer Seite, man hat Mühe, ein echtes und eindeutiges Ziel zu finden. Und deshalb sage ich, die Problematik liegt aus meiner Sicht, die Problematik liegt tiefer in etwas. Man hat einfach Iran nicht gern. Man hat entschieden, einmal für alle, dass Iran ist das Böse und Punkt. Das ist ein bisschen da.
Was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, wir haben eine Situation, in der die Iraner, wie Sie darstellen, eigentlich viel härter zurückschlagen, als man vielleicht gedacht hat. Das ist ja immer schwierig. Wir können auch nicht in die Gehirne der Beteiligten hineinblicken. Aber sicherlich eine mächtige Kraft nach wie vor. Sie können den Welthandel beeinflussen, den Rohstoffmarkt. Sie können die Weltwirtschaft mit dieser Sperrung der Straße, mit dieser Blockierung der Straße von Hormuz in die Bredouille bringen. Ja, was glauben Sie, wie lange geht das noch so weiter? Wie stark ist die Regierung überhaupt noch unter diesem auch Bombenhagel jetzt der Amerikaner und der Israeli? Was glauben Sie, was sind da die wahrscheinlichen Szenarien, wie es weitergehen kann?
So, zuerst, es sind zwei Sachen, die man bezüglich Iran verstehen muss. Iran wurde schon in den letzten dreimal angegriffen, im 2024 und zweimal letztes Jahr im 2025. Und Iran weiß, dass wenn jetzt eine Feuerstillstand ist und so weiter, Iran wird dieses Jahr, später dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in 2 oder 3 oder 10 Jahren, die werden angegriffen nochmals und mit stärkeren Mitteln. So, das erstens, das ist der erste Punkt, das Iran weiß. Zweitens, für Iran, da die Zielsetzung, dass man von beide, von Israeli und von den Amerikanern, ist, dass man das Regime change, und zwar die Zerstörung des Staates, Deshalb Iran sieht diesen Krieg als existenziell. Das heißt, dass jetzt Iran kann nicht, muss eine entscheidende Sieg haben. Das ist das. Wenn ich sage entscheidende, das heißt, das muss der Entscheid von den Amerikanern und der Entscheid der Israeli beeinflussen. Das ist Sinn und Zweck einer entscheidenden Sieg. Das heißt, am Ende dieses Konflikts, es muss klar sein für beide Israel und den USA, dass Iran kann nicht angegriffen werden und es muss eine Friedenslösung, nicht ein Waffenstillstand, nicht eine Pause, sondern eine echte Frieden mit Iran stattfinden, dass man die Beziehungen zwischen beide Länder, so alle dritte Länder müssen normalisiert werden und so weiter. So, das ist Iran jetzt ist entschieden, das zu erreichen, und die müssen das erreichen, sonst die haben immer diese Bedrohung, dass die können wieder angegriffen werden. Deshalb, die sind verurteilt, um einen entscheidenden Sieg zu haben.
Und können Sie den erreichen jetzt mit den Mitteln, die Sie haben? Glauben Sie das? Können die Iraner Amerika und Israel in die Knie zwingen?
Das ist sehr schwierig. Es ist klar, dass die Amerikaner waren bereit für einen kurzen Krieg. Und sie haben sich vorbereitet dafür. Die haben ein paar Anschläge gemacht. Und das war die ursprüngliche Idee. Man sieht bereits übrigens, dass beide, Amerikaner und Israeli, haben Probleme mit ihrer Luftverteidigung. Die haben nicht genug Rakete und die haben nicht genug Tomahawk. Die haben und so weiter und so fort. Das heißt, die haben mit einem ganz kurzen Krieg mit einem entscheidenden Sieg ihrer Seite gegenüber Iran nach ein paar Tagen, und das ist nicht erfolgt. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass die Iraner die Raketen, die in Iran, man weiß nicht, was für Zerstörungen sie machen, aber man sieht, dass die Raketen durch die Luftverteidigung Israels gehen. Das heißt, dass die Luftverteidigung Israel ist nicht mehr effizient. Die so-called Iron Dome und die David Sling und die Arrow System, der TAD System, der amerikanische TAD System, auch die Patriot System, sie haben fast keine Wirkung gegenüber die Hochgeschwindigkeitsraketen der Iraner. Und das sieht man fast jeden Tag jetzt. Und die Iraner haben das ganz clever gemacht, wie in den vorgängigen Jahren übrigens. Die haben die erste Welle von Raketen mit Altraketen gemacht und mit langsamen Drohnen. Das hat dann die Luftverteidigung von Israel erschöpft, auch die amerikanische übrigens. Und jetzt, die fangen an mit sehr massive Raketen. Die haben das Khorramshahr 4 Missile geschickt. Das ist eine massive Rakete mit bis 1800 Kilo Sprengstoff. So, das sind massive Raketen. Und die Israelis können fast nichts dagegen. Die Amerikaner haben ihre wesentlichste Radarstationen im Nahost zerstört. Die Anti-Missile-Radar in Katar wurden zerstört, aber auch vier Radar, der TAD-System für das ganze Nahost-Theater würde auch zerstört. Man muss sich vorstellen, dass die Amerikaner haben insgesamt für die ganze Welt, die haben nur 13 Einheiten dieser Radar, 4 davon wurden im Nahost zerstört. So, das sind massive Verluste von den Amerikanern. Und diese
Müssen
Radar,
wir,
Entschuldigung, ja?
bitte, müssen wir uns darauf einstellen, dass jetzt ein sehr langer Krieg stattfindet mit unabsehbaren, verheerenden Konsequenzen auf die Weltwirtschaft?
Das ist genau das. Die Iraner werden den Druck auf die Amerikaner und die Israelis immer stärker machen. Das hat man gesehen mit der Sperrung oder die Halbsperrung der Hormuz, des Strait of Hormuz. Und man hat dann, die Israelis haben reagiert mit der Zerstörung von Ölraffinerie in Iran. Iran hat dann einige Raffinerie ich weiß nicht, jetzt, ob es Bahrain war und so weiter, aber gut, spielt keine Rolle. Die haben auch im gleichen Sinn beantwortet. Das heißt, dass wenn das länger dauert, den Krieg wird auf diese Ölinfrastruktur sich richten. Und das hat natürlich langfristige Konsequenzen, besonders für Europa. Und die Iraner werden sicher damit spielen. Und die können auch die Hormuz selektiv sperren. Das heißt, ihre Alliierten oder die freundlichen Nationen dürfen durch Hormuz passieren, aber die nicht freundlichen dürfen nicht. Und das zeigt bereits, dass Länder wie zum Beispiel China oder andere, die haben hier Zugriff zu billigen Öl, aber die anderen werden nicht diesen Zugriff haben. So, das heißt, ja, man kann sich, die Iraner müssen jetzt einen Sieg haben, die sind darauf angewiesen und es wird jetzt, die Entscheid bleibt bei der Iraner eigentlich. Scheinbar haben die
Also Sie
Amerikaner.
haben hier den,
Entschuldigung.
also Sie haben
Entschuldigung.
hier den Steuerknüppel in der Hand. Ich wollte Sie noch fragen, wie beurteilen Sie jetzt diese Aussage, die ich heute in den Medien gelesen habe, vom Premierminister Netanyahu, der jetzt andere Länder aufgerufen hat, sich an diesem Krieg zu beteiligen und gesagt hat, aufgrund der sehr großen Langstreckenwirkung einiger iranischer Raketen sei dieses Regime in Teheran auch eine unmittelbare Gefahr und Bedrohung für Europa. Also müsse man sich da beteiligen am Krieg. Was, wie schätzen Sie, wie ordnen Sie das ein?
Well, man hatte das auch vom Trump vor einigen Tagen, hat auch einige Länder in Europa gefragt um zu Hilfe für den Strait of Hormuz. Und diese Europäer haben dann das abgelehnt. Jetzt das Novum und warum Netanyahu hat das gemacht, ist, dass jetzt hat Iran versucht, die amerikanische Basis von Diego Garcia im Pazifik, im Indian Ozean, hat versucht, diese Basis zu treffen mit einer Khorramshahr-4-Rakete mit einem leichteren Sprengkopf. Und mit diesem leichteren Sprengkopf, normalerweise der Khorramshahr-Rakete hat 2000 Kilometer Reichweite, aber mit leichterem Sprengstoff, sie könnte bis 4000 Kilometer erreichen. Und das dann bringt einige Länder in Europa unter dem potenzielle Feuer vom Khorramshahr. Aber das ist so, dass die Iraner haben immer gesagt, wir treffen nur die Leute, die am Konflikt beteiligt sind. Das heißt, dass solange die Europäer weg von diesem Konflikt bleiben, die sind gar nicht bedroht. So diese Aussage von Netanyahu ist an sich nur Propaganda, weil er braucht jetzt, wie man hat das Gleiche gesehen in Ukraine, oder? Die sind in einer Situation, wo die haben das Gefühl, die brauchen eine substanzielle Hilfe von den Europäern oder von den Amerikanern. Die Amerikaner haben limitierte, und zwar sehr große Möglichkeit, aber zwar auch limitiert. Deshalb, die brauchen jetzt die Hilfe von den anderen. Aber das wird, ich glaube, also jetzt, ich habe keinen Kristallball und man kann alles denken, aber ich habe das Gefühl, die Europäer werden daran verzichten, weil das würde dann eine endlose Krieg sein für alle. Und das würde sicher viel, viel dramatischer sein für alle, auch für Israel. Deshalb, ich glaube nicht. Aber
wir werden es sehen. Wie beurteilen Sie jetzt, oder was bedeutet dieser Krieg für Russland und für China? Auch für den Ukraine-Krieg?
Ja, das ist klar, dass die Aufmerksamkeit jetzt wird auf den Nahost gezogen. Und Zelensky selber übrigens hat sich beklagt, dass jetzt da den Gefahr durch die Energiesicherheit oder für das ganze Welt, das heißt, dass die alle sind auf dem Nahost gerichtet und jetzt das Konflikt in Ukraine hat eine gewisse Bedeutung verloren, mindestens für den Westen. Das ist sicher so. Für den anderen Länder, das heißt China unterstützt politisch Iran, will sich aber nicht in Konflikt direkt beteiligen, kann aber Einfluss haben, vor allem weil China fühlt sich einigermaßen mindestens in einen kommerziellen Krieg mit den USA und hat natürlich eine gewisse Einflussmöglichkeit mit die ich weiß nicht Rare Earth, so die
seltene Erden,
seltene Erde, genau. Weil das ist der strategische Punkt für den Amerikaner. Die brauchen unbedingt solches Material, um neue Raketen zu bauen, neue so Hochtechnologie, Radar und elektronische Anlagen zu produzieren. Und ohne diese seltene Erde, das wird ein Problem sein für den Amerikaner. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass im Grunde genommen zum Beispiel in ein F-35 sind ungefähr 400, ja, mehr als 400, ich glaube, das ist fast 500 Kilo seltene Erde in ein F-35. Das ist natürlich wesentlich. In einer U-Boot, amerikanische U-Boot, sind unbedingt ungefähr mehr als 4 Tonnen seltene Erde nötig, um ein U-Boot zu bauen. Das heißt, dass diese Erden sind strategisch wichtig und China hat bereits gesagt, sie werden die Export vor allem für Dual Use und für militärische Bedürfnisse, die wird das diese Ausfuhr limitieren. So, das ist sicher etwas, was für China, was wie China sich in diesem Konflikt involvieren kann. Übrigens für China selber, China ist nur vom ungefähr 2-3% abhängig vom Öl von diesem Gebiet. Das heißt, China hat immer noch gute Beziehung mit Russland und China ist meistens selbst produziert selbst seine Energie für 80% zum Beispiel. Deshalb der Konflikt hat keine existenzielle Auswirkung auf China. Und die 2-3%, die fehlen, die können das anderswo finden. Für die Russen, die Situation ist ein bisschen erstaunlich. erstaunlich und sogar bringt Russland in ein anderes Licht, weil in der ersten Woche des Krieges im Nahost haben alle Nahostländer Russland angerufen und Wladimir Putin, die möchten jetzt, dass Russland als Mediationsmacht für den Frieden in diesen Konflikt kommt. Und das ist tatsächlich so, dass Russland ist das einzige Land, der gleichzeitig mit Israel, USA und Nahost, arabische Staaten und natürlich Iran sprechen kann. Diese Fähigkeit hat Europa verloren, oder? Europa hat kein Kontakt wirklich mit Iran, hat natürlich Kontakt mit Israel und USA und vermutlich in limitierte Kapazität mit arabischen Ländern, aber hat keine Kontakt mit Iran. Das ist genau, wo die Probleme der Europa sind. Europa hat sich total isoliert, das hat man bereits mit dem ukrainischen Konflikt gesehen. Und jetzt, das wird irgendwie bestätigt. Das hat man auch übrigens mit dem Problem in Palästina gesehen. Und jetzt sieht man das auch hier in diesem Konflikt. So, die Rolle Russland könnte größer werden, ja.
Vielleicht eine letzte Frage noch. Ein absolutes Worst-Case-Szenario. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, aber das ist absolut nicht maßgebend hier in dieser Betrachtung. Vor dem Ersten Weltkrieg war ja der Balkan das große Pulverfass der Welt. Und über die komplizierten Allianzsysteme hat ja dann dieses Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger diese Kaskade ausgelöst, die dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Wie sehen Sie diesen Krieg im Nahen Osten punkto Eskalationsgefahr? Ist dieser Krieg geeignet, zu einem Weltkrieg zu werden? Oder aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise könnte dieser Konflikt sogar dazu beitragen, dass man den Konflikt Ukraine, Russland, Westen entschärfen könnte? Haben Sie da Intuition, eine Meinung?
Ja, ich habe eine Meinung und Intuition, wie Sie sagen, oder? Weil, wie gesagt, ich habe keinen Kristallball. Aber ich würde in der Richtung der zweiten Variante auf die zweite Variante. Erstens, wir haben nicht das gleiche System wie im Ersten Weltkrieg, weil eben, Sie haben das selber gesagt, es war dieses Allianzsystem, der schlussendlich die ganze Welt in Krieg gezogen hat. Dieses Allianzsystem haben wir nicht in der Nahost. Und das hat man klar gesehen, oder? Sogar Donald Trump, als er an den Europäer gefragt für die Strait of Hormuz, alle haben das abgelehnt. Die Briten, die Franzosen, die Deutsche, die Japaner, alle haben das abgelehnt. Und Trump hat dir gesagt, ja, das sind keine NATO-Alliierten und so weiter. Aber NATO hat natürlich, NATO ist gemeint für die nordatlantische Seite der Welt, nicht für Nahost und so weiter. Und deshalb die Allianz hat keine, wie soll ich sagen, Wirkung juristisch gesehen in diesem Gebiet. Das heißt, dass die Leute wissen, und übrigens, ich bin nicht überzeugt, dass die europäischen Länder hätten die Fähigkeit, übrigens in diesem Konflikt einen wirksamen Beitrag zu bringen. So, man sieht auch, dass die
Russland und China allerdings schon. Russland und China allerdings schon. Aber dort sehen wir wenig Bereitschaft, in diesen Krieg einzusteigen.
Genau. Russland hat natürlich ein anderes Problem. Das ist Ukraine und die wollen sich nicht einmischen. Aber es könnte sein, dass die russische Hilfe an Iran könnte steigen. Zum Beispiel mit mit Luftverteidigungssysteme. Man spricht vom S400, eventuell 4 S4 500 Systeme, die eventuell an Iran gegeben sein könnten. Das ist eine Möglichkeit. Man hat das davon übrigens schon letztes Jahr gesprochen und das könnte erfolgen. Das könnte dann Iran eine gewisse Verteidigungsfähigkeit geben, weil im Moment diese Luftverteidigung ist, hat Lücken, sagen wir mal so, um generös, großzügig mit den Iranern zu sein. Das hat Lücken und diese Lücken könnten mit diese S-400-Systeme vielleicht, das könnte man vielleicht bewältigen. So, die Russen könnten in diesem Sinn eventuell für Iran machen, aber die haben überhaupt keine Absicht, sich physisch mit Boots on the ground oder mit eigenen Truppen sich in diesem Krieg einmischen. So, ich sehe nicht, dass wir in einen Weltkrieg gehen. Das ist meine persönliche
Aber
Auffassung.
eben, ja. Ja, und Sie haben ja gesagt, in Richtung, wenn Sie da auch noch vielleicht noch einen Satz sagen können, in Richtung, dass vielleicht durch diesen Krieg der andere Krieg in der Ukraine anders beurteilt oder vielleicht auch einem Ende zugeführt werden könnte. Was wäre da die Überlegung?
Ja, genau. Das ist so, dass jetzt man hat gesehen, dass die westlichen Länder insgesamt, inklusive USA übrigens, haben schon Schwierigkeiten, Ukraine mit Material finanziell auch zu unterstützen. Jetzt mit die Situation, die man jetzt in Nahost hat, die Alliierten von den Amerikanern, und zwar diese Nahostländer plus natürlich Israel, das könnte diese Hilfe oder das Potenzial von den Amerika, das zieht dieses Potenzial dort in Nahost. Auch die Interessen der Amerikaner sind da eher gefährdet. Man muss auch sehen, der Grund, warum die Amerikaner wollten den Krieg in Ukraine stoppen, ist, weil die haben kein Interesse mehr in diesem Konflikt, oder? Es gibt auch keine Nationalinteresse in Ukraine. Man kann eine ideologische, man kann andere Arten von Interesse haben bezüglich diesem Konflikt zwischen Ukraine und Russland, aber keine nationale Interesse von Amerika. Im Gegenteil, was im Nahost passiert, tangiert dann die tatsächliche nationale Interesse von Amerika. Und das ist, wenn ich glaube, wenn die Priorität eine Priorität muss gesetzt werden, die wird auf Nahost sein, weil die Stabilität des Nahost hat einen Einfluss über die Wirtschaft der ganzen Welt. Und das ist natürlich eine ganz andere Auswirkung als Ukraine. Deshalb, es könnte sein, dass weil die keine oder weniger Unterstützungsmöglichkeit für Ukraine und man sieht auch die finanzielle Problem der Ukraine, die finanzielle Problem der EU und so weiter, dass man sich in Richtung einer Negotiation oder ein Dialog mit Russland. Übrigens, das sieht man bereits in Europa. Man hat einige Politiker in Europa, sie haben sich ausgedrückt für die Eröffnung eines Dialogs, insbesondere der erste Minister, der Prime Minister von Belgien, Herr Bart De Wever, hat sich ausgedrückt für die Eröffnung eines Dialoges mit Russland. Und andere sind bereit, dazu einzuspringen in so eine Initiative, wie die Franzosen zum Beispiel. Die Lage ist noch nicht so, dass die Russen brauchen einen Dialog, weil die haben die Lage auf dem Schlachtfeld ist immer noch zugunsten der Russen. Deshalb, die haben eine Verhandlung nicht nötig. Aber wenn die Europäer mit den richtigen Argumenten, mit die richtige Einstellung kommen, Es ist, man kann sicher sein, dass die Russen können eine die Verhandlung wieder aufnehmen mit den Europäern. Das heißt, ja, die Situation hat die Logistik, die finanzielle Möglichkeit, des Westen ausgedehnt, und aus dem her, man muss dann Prioritäten setzen und vermutlich langsam die Europäer müssen denken an Frieden und nicht mehr an der Unterstützung von Konflikten denken.
Im Sinne eines Fazits, der Versuch hier eine Art Destillation der Erkenntnisse zu machen. Was wir beobachten, ist ja, dass die UNO, Sie waren für die UNO tätig, dass eigentlich die UNO, die von der UNO verkörperte sogenannte regelbasierte Ordnung, auch das sogenannte Völkerrecht, das spielt heute offensichtlich keine Rolle mehr. Wir leben in einer Art Gesetz des Dschungels. Wir haben das gesehen in Venezuela. Wir sehen das im Nahen Osten. Je nachdem, wie man den Krieg in der Ukraine beurteilt. Alle Länder können ja für sich behaupten, das Völkerrecht zu schützen oder gebrochen zu haben. Wir leben in einem Zustand, wenn man so will, der Mächteanarchie und der Kriege. Wie sehen Sie das? Sind wir jetzt in einem Zustand, in dem wir sagen müssen, das Völkerrecht, diese Regeln, die UNO, die sind bis auf Weiteres keine maßgeblichen Faktoren mehr?
So, man muss
oder hier, waren es vielleicht noch nie?
Ja, grundsätzlich, ich stimme zu, was Sie sagen. Aber hier, man muss eine Nuance bringen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen die internationale basierte Ordnung und das internationale regelnbasierte Ordnung. Das internationale Völkerrecht basierte Ordnung ist, was wir am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten, mit der UNO und so weiter. Und das ist, das war dann den Völkerrecht. Punkt. Es gibt, das ist klar, das ist geschrieben, wir wissen, was es ist. Das internationale Völkerrecht ist kein abstraktes Konzept. Das ist ganz klar, deutlich von allen bekannt. Regeln hingegen sind etwas völlig anderes. Das internationale regelbasierte Ordnung ist etwas, das wurde von den Amerikanern eingeführt, übrigens Anfang der 2000er Jahre. Die haben dieses Konzept eingeführt. Und dann das Wort Regel ist eigentlich die Regeln, die von den Westen bestimmt werden. Das ist nicht mehr etwas, was geschrieben ist, etwas, was man kennt, sondern das ist etwas, was vom Westen vorgeschrieben ist. Sie haben genau das Beispiel von Maduro, auch man könnte das Problem vom Grönland, man könnte und so weiter. Alles das ist basiert auf Regeln. Plötzlich, man entscheidet, das ist die Regel des Stärksten im Grunde genommen. Genau, was Sie gesagt haben. Aber interessanterweise, früher in unsere sicherheitspolitischen Berichte, man hat vom internationalen Völkerrecht basierte Ordnung. Heute schauen Sie mal die letzten sicherheitspolitischen Berichte. Man spricht nicht mehr vom Völkerrecht, man spricht vom Regeln. Und diese Debatten haben wir in der Schweiz nie gehabt, obwohl in offiziellen Papieren das wurde geändert. Und dieses Konzept vom internationalen regelnbasierte Ordnung, das wurde von sehr vielen Akademikern in Amerika insbesondere, aber auch in Europa, vor allem, ich würde sagen, in der Anfang der 2000er Jahre, als das Konzept erschienen ist, das hat sehr viele Diskussionen gegeben, weil eben das ist etwas, das niemand kann klar definieren. Das ist, wie Sie gesagt haben, das ist das Gesetz des Stärksten. Und das bringt nur Chaos. Und da bin ich mit Ihnen völlig einverstanden. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass die Schweiz auch dieses Konzept adoptiert hat. Aber das ist meines Erachtens falsch. Wir müssen uns auf das internationale Völkerrecht basieren und fertig. Alles andere, was das ist sehr interessant zu sehen, zum Beispiel, dass Sie haben den Fall Maduro angetönt. In Europa, niemand hat das verurteilt. Man hat gesagt, das ist die Regierung von Maduro war nicht legitim. Und das Gleiche gilt übrigens für Iran. Das Kommuniqué der 3E, wie man sagt, das heißt Großbritannien, Deutschland und Frankreich, am 1. März, die haben ein Kommuniqué gemacht über die Lage in Iran. Die haben die Reaktion vom Iran verurteilt, aber nicht den Angriff gegen Iran. Da sind man genau diese sogenannte internationale regelbasierte Ordnung. Das ist ein Fakt, egal wie man die Regierung in Iran betrachtet, egal ob wir das gut oder schlecht finden, das hat gar nicht damit zu tun. Wenn man eine Regierung hat in einem Land, wenn man versucht, diese Regierung zum Absturz bringen, das ist gegen das internationale Recht, Völkerrecht. Punkt. Das ist keine Diskussion, egal ob die Regierung gut oder schlecht ist. Die Khamenei zu töten, ist ein Verbrechen im Sinne der internationalen Völkerrecht. Egal ob Herr Khamenei ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch war. Das ist das Unterschied zwischen diesen Regeln und das Völkerrecht. Und meines Erachtens, man muss mit dem Völkerrecht funktionieren, sonst man hat keine Grenzen. Weil dann könnte, wenn man nur mit Regeln funktioniert, dann Trump könnte Grönland ins Besitz nehmen. Ja, das sind die Regeln von den Amerikanern. Punkt. So, hier, es gibt diese Widersprüche in unserer Auffassung der, wie soll ich sagen, Weltordnung, wenn ich das so darf sagen. Und da muss man man sollte viel mehr konsequenter werden. Die Angriffe, die man gemacht hat in Afghanistan, in Irak, in Libyen, alles das waren grundsätzlich alle gegen das Völkerrecht. Alle. Wir haben alle.
Jugoslawien.
Jugoslawien, selbstverständlich. Ja, genau. Genau. So, da wir kreieren die Probleme und jetzt alle anderen Probleme, die wir jetzt haben. So, ich rede nicht mal vom Energie, das haben wir schon angetönt, aber das Problem der Migration und so weiter. Alles das ist so zum größten Teil, nicht ganz, aber zum größten Teil ist die Konsequenz unserer Kriege. Man hat das Leben unmöglich gemacht in gewisse Länder und die Leute kommen zu uns. Sie sehen genau das Problem vom der Syrier in Schweden zum Beispiel. Und jetzt Schweden hat ein Problem mit die Gegner vom Assad, aber die Gegner vom Assad waren im Grunde genommen Islamisten. Und jetzt sind diese Islamisten in Schweden. Und jetzt versucht mit allen Mitteln Schweden diese Islamisten weg vom Land. So, man kreiert die Probleme, man statt die eine harmonische Entwicklung dieser Länder zu machen, wir kreieren Bedingungen, in denen es gibt Aufstände und Aufstand heißt Repression. Repression heißt, dass Demokratie wird sicher nicht, auch weil die Kultur dort ist vermutlich nicht genau die gleiche als in der Schweiz. Sobald man eine Instabilität hat, das führt sehr rasch in Regierungen, die undemokratisch sind. Das ist auch klar. So, man sollte hier für die Stabilität arbeiten und nicht für die Instabilität. Man hat bisher seit 30 Jahren, wir haben überall die Instabilität kreiert und gefordert. Und das heute, das wird ein Gewicht auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gesellschaften, auf allen. So, wir haben gar nichts gewonnen mit all diesen Kriegen. Wir haben Geld gespendet, wir haben Leben gespendet, wir haben Länder, Regionen zerstört. Ich bin selber in Mali und in Mali mehrmals gewesen für die damals im Auftrag der UNO oder der Afrikanischen Union. Die haben mir gesagt, so die Zerstörung von Libyen hat eine katastrophale Konsequenz auf das ganze islamische bewaffnete Gruppen, der islamische Staat und so weiter. Das hat sich verbreitet, weil die Libyen wurde zerstört. Und ob Libyen eine Demokratie war oder nicht, darüber kann man sicher diskutieren. Das ist nicht die Frage. Aber sicher ist, dass wenn Gaddafi abgestürzt worden ist, das hat die ganze Gegend destabilisiert und die Probleme verschärft in alle diese Länder. So, irgendwie, auch wenn Libyen war nicht ein Modell von Demokratie, da bin ich einverstanden, aber das war auch ein Element der regionalen Stabilität. Das haben wir zerstört. Und wir machen dasselbe, jetzt versuchen wir dasselbe mit Iran machen. Und das ist nicht immer zugunsten von Israel. Da muss man sich auch, keine Illusionen machen. Das gefährdet Israel umso mehr. Israel wäre viel glücklicher in einer stabilen Umwelt. Ich habe immer gesagt, für Israel, das sollte nicht eine Sicherheitspolitik basierend auf Sicherheit auf Konfrontation, es sollte Sicherheit durch Kooperation. Das haben wir in der Schweiz gehabt, oder? Eine Sicherheitspolitik, die basiert auf Kooperation. Die Schweiz kennt das, wir waren von während Jahrhunderte oder Jahrzehnten mindestens von Großmächte, die uns bedroht haben. Aber das haben wir haben das gut überlebt, weil wir meinen, unsere Sicherheit hängt ab von nicht von Konfrontation mit diesen Großmächten, sondern mit Kooperation mit denen. Und dasselbe sollte im Prinzip mit Israel auch funktionieren. Aber das, die Destabilisierung der Region, wie man das macht im Moment, das kann nur gegen Israel wirken. Deshalb ist es, das ist keine gute Entwicklung.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Zurück zum internationalen Völkerrecht, weg von einer Regelordnung, die auf den Regeln des Stärkeren, des Westens oder der Amerikaner beruhen und dann eben als letztlich nicht gültig anerkannt werden. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und vor allem jetzt auch für dieses Schlussplädoyer hier von Ihnen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und auch bei Ihnen alles Gute nach Brüssel. Und wir bleiben im Gespräch. Es gehen uns leider die Konflikte nicht aus, die immer wieder analysiert werden müssen.
Leider, aber das ist so. Vielen Dank für Ihre Einladung und danke für Ihre Unterstützung. Danke sehr.